Bonus 1, Teil 1. Ich möchte dir zum Abschluss deines Kurses noch einen Bonuskurs zum Thema stressfrei Leben schenken. Es gibt nämlich einen direkten Zusammenhang zwischen einem stressfreien Leben und der Selbstliebe. Je weniger wir uns selbst lieben, desto stressiger und belastender ist unser Leben langfristig. Natürlich hat jeder Mensch hin und wieder Stress, denn wir können uns nicht vollkommen von den Herausforderungen des Lebens abschirmen und uns selbst vor Schicksalsschlägen bewahren. Und das ist auch gar nicht nötig. Einzelne Phasen von Stress sind kein Problem für uns und unseren Körper. Problematisch wird es, wenn stressige Phasen in unserem Leben nicht mehr aufhören. Oder wenn ein Problem das nächste und eine Stressphase in unserem Leben die nächste jagt. In diesem Fall liegt nämlich ein strukturelles Problem vor und das hat mit unserer zu geringen Selbstliebe zu tun. Es ist unser Umgang mit uns selbst und dem Leben, die Art und Weise, wie wir unsere Prioritäten setzen und unsere Entscheidungen im Leben treffen, wie wir langfristig unser Umfeld, unseren Beruf, unser Wohnumfeld und unsere Verpflichtungen auswählen, die uns dauerhaft in einem überfordernden und stressvollen Leben gefangen hält. Und diese Art und Weise steht in direktem Zusammenhang mit unserer eigenen Selbstfürsorge. Wenn wir uns selbst lieben und fürsorglich mit uns umgehen, dann werden wir uns dauerhaft nicht ein Leben zumuten, das von Stress, Überforderung, Hektik und Chaos geprägt ist. Und wir werden uns auch in kurzfristigen Stressphasen selbst beruhigen und uns auch dann so gut und schön wie möglich machen und uns Hilfe holen, um gut für uns zu sorgen und auf uns aufzupassen. Mit diesem Bonuskurs will ich dir eine Anleitung schenken, wie du durch Selbstfürsorge dein Leben ganz praktisch so gestaltest, dass du langfristig keinem übermäßigen Stress und belastenden Gedanken und Situationen mehr ausgesetzt bist. Du hast es tatsächlich in der Hand, wie stressvoll dein Leben ist, und du kannst jederzeit eine neue Entscheidung treffen. Arbeite mit diesem Bonuskurs, wenn du dir mehr Ruhe, Wohlgefühl und Geborgenheit und weniger Stress wünschst. Der Kurs ist aufgrund der Länge in 2 Teile aufgeteilt. Viel Spaß! Auszeit. Eine Pause einlegen. Wenn dir bei der Arbeit oder zu Hause die Dinge immer öfter zu viel werden, dir alles über den Kopf wächst, du häufig krank oder müde bist, wenn der Kontakt mit Menschen dich zunehmend anstrengt, du immer öfter denkst, ich kann nicht mehr, oder du sogar schon in einen Burnout hineingerutscht bist und morgens nicht mehr aufstehen, geschweige denn an Arbeit denken kannst, dann ist es Zeit, dein Leben vollkommen neu zu ordnen, neu zu strukturieren und zu organisieren und deine Einstellungen und Prioritäten zu überprüfen. Bevor du jedoch damit beginnst, benötigst du zunächst einmal endlich Ruhe und musst dir Zeit nehmen, wieder ganz zu Kräften zu kommen. Nimm dir jetzt die Zeit, um aufzutanken, möglichst noch bevor dein Körper mit einem Burnout reagiert. Nimm wichtig, wie es dir geht, auch und gerade wenn du im Moment viel zu tun und eigentlich keine Zeit für eine Auszeit hast. Nimm dich selbst wichtig. Insbesondere, wenn dein Körper bereits Überlastungssymptome zeigt, dann setze deine Prioritäten entsprechend und nimm dir Zeit für dich. Lege eine Pause ein, in der du konsequent nicht arbeitest, in der du dich ganz von deinen Verpflichtungen frei machst, dir wenn möglich Zeit und Ruhe nur für dich alleine nimmst und wirklich einmal gar nichts tust und in der du dich vor allem um lediglich einen einzigen Menschen kümmerst und dieser Mensch bist du. Eine solche Auszeit kann ein paar Tage lang sein, wenn dir in letzter Zeit einfach alles etwas zu viel wurde und du wieder Kräfte sammeln willst. Sie kann mehrere Wochen lang sein, falls du größerem Stress ausgesetzt warst oder krank geworden bist, oder auch mehrere Monate oder länger, falls du bereits ausgebrannt bist. Wenn du dich für einen Moment zurückziehst und in dich hineinhörst, wirst du wissen, wie viel Zeit du wirklich brauchst. Auch wenn es dir schwierig zu organisieren scheint, gönne dir diese Zeit in jedem Fall und nimm dir eine Pause. Die Dinge ganz langsam tun. Damit du während deiner Auszeit auch wirklich wieder ganz zu Kräften kommst, solltest du ein paar Dinge beachten. Zunächst einmal ist es hilfreich, alles, was du tust, für eine Zeit sehr langsam zu tun. Begib dich in einen Zeitlupenmodus, decke im Schneckentempo den Esstisch und räume deine Einkäufe so langsam ein, dass es für Beobachter ein beinahe komisches Bild abgäbe. Mache alle deine Bewegungen, selbst Dinge wie Autofahren, ganz langsam und in aller Ruhe. Für Menschen, die gewohnt sind, vieles in ihrem Alltag zu bewältigen und sich daher über Jahre daran gewöhnt haben, die Dinge möglichst schnell, effizient und oft auch parallel zu erledigen, ist das eine wirkliche Herausforderung. Sie verfallen, sobald sie einen Teil ihrer Kräfte zurückerlangt haben, sofort wieder in ihren gewohnten schnellen Erledigungsmodus. Sie tun dann zwar vielleicht etwas weniger als vorher, aber sie tun das, was sie tun, nach wie vor im gewohnt schnellen Tempo und müssen sich immer wieder selbst in ihrem Tempo bremsen. Beobachte dich genau und überwinde dich immer wieder, in ein Schneckentempo zurückzugehen, immer wieder das Tempo zu drosseln, auch wenn du es zu Beginn kaum aushältst, dass alles plötzlich deutlich länger dauert. Du kommst so nicht nur deutlich schneller wieder zu Kräften und gewöhnst dir eine viel energiesparendere Art an, Dinge zu erledigen, auf die du auch später in Stresssituationen zurückgreifen kannst. Du wirst zudem auch merken, dass sich deine Konzentration und dein Fokus verschieben. Und zwar weg von der Außenwelt und hin zu dir selbst. Nimm dich selbst wahr. Genau diese Verschiebung deines Fokus hin zu dir selbst ist notwendig, um mit dem Stress in deinem Leben jetzt und ein für allemal Schluss machen zu können. Wir bleiben häufig nur deswegen eine zu lange Zeit in Situationen, die uns überlasten, weil wir verlernt haben, uns selbst, unseren Körper, unsere Kräfte, unsere Stimmung und selbst unseren Willen deutlich zu spüren. Ein Kind spürt sich selbst und es äußert auf irgendeine Weise, wenn eine Situation ihm nicht gut tut. Aber das ändert sich bereits sehr früh. Schon als Kinder haben wir uns in der Schule und auch später im Laufe unseres Lebens so häufig zusammengerissen, haben so oft die Zähne zusammengebissen, weitergemacht, wenn wir eigentlich nicht mehr konnten, nur um noch schnell etwas zu Ende zu bringen oder weil wir dachten, wir hätten keine andere Wahl. Sind damit so oft über unsere eigenen Grenzen gegangen, haben so oft unsere Signale bewusst ignoriert und übergangen, dass unser Körper es irgendwann aufgegeben hat, uns weiterhin Signale zu senden, die ohnehin nicht gehört werden, und er sich stattdessen der Situation gefügt hat. Für eine gewisse Zeit sind stressige Phasen für uns auch kein Problem. Wir kommen damit klar, können sie kompensieren und den Stress anschließend wieder abbauen. Wenn der Stress jedoch anhält und unser Körper immer und immer weiter Stresshormone produzieren muss und sie nicht abbauen kann, wenn wir unsere verschiedenen Organe, ohne es zu merken, durch ungesundes Verhalten dauerhaft überstrapazieren, dann gerät unser Körper aus dem Gleichgewicht und kann sich irgendwann selbst dann nicht mehr regenerieren, wenn wir es schließlich merken und kürzer treten. Je stärker ein Mensch bereits als Kind zur Leistung angetrieben wurde oder anderen gefallen musste, und je weniger er als Kind eine Stimme für seine Bedürfnisse bekam, die auch gehört und beachtet wurde, desto höher ist die Gefahr, dass er später seine eigene Stimme und sein Gespür für sich selbst verliert und sich einfach irgendwann selbst nicht mehr wahrnimmt. Dann kann es sogar passieren, dass wir ihn fragen, wie er sich fühlt, wonach er sich sehnt oder was er eigentlich gerne möchte, und er daraufhin sagt, er wisse es eigentlich nicht genau. Es ist deshalb unabdingbar, dass wir uns selbst wahrnehmen und spüren können, um zu große oder zu lang anhaltende Belastungen in unserem Leben von uns fernhalten zu können und um rechtzeitig zu merken, ab wann sie uns schaden. Stärken wir also unsere innere Stimme oder, wenn wir sie schon nicht mehr hören können, erobern wir sie uns zurück. Denn das ist absolut möglich. Es gibt dazu verschiedene Wege und wir müssen etwas üben. Einer dieser Wege ist es, die Dinge, die wir tun, besonders langsam zu tun und uns durch nichts und niemanden von diesem Tempo abbringen zu lassen. Eine andere ist das ruhige und entspannte Sitzen oder Liegen, ohne jede Ablenkung wie Musik, Essen oder Trinken, und das Hineinspüren in unseren Körper. Wir sollten nichts herausfinden wollen, keinerlei inneren Druck aufbauen, nichts erreichen wollen, sondern uns einfach nur spüren. Auch verschiedene Formen der Meditation, von geführten Meditationen über die Meditationen im Yoga oder im Zen, können uns dabei helfen. Wichtig ist bei allen Methoden, dass wir sie regelmäßig ausüben, wie ein Fitnesstraining. Mehrmals am Tag ein paar Minuten sind besser als alle 5 Tage eine halbe Stunde. Aber selbst das ist besser als nichts. Und wir sollten diese Rituale langfristig und auch nach dem Ende unserer Auszeit beibehalten. Je mehr wir trainieren, desto stärker werden wir uns selbst wieder wahrnehmen. Nutze deine Auszeit unbedingt dazu, dich darin zu üben und deine Stimme wieder zu hören. Es ist einfacher, sie in der Ruhe zu hören als in stressigen Zeiten. Daher ist deine Auszeit ein idealer Ausgangspunkt, um mit dem Training zu beginnen und mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu dir selbst zu finden. Höre auf, wenn deine Grenze erreicht ist. Sobald du nun beginnst, deine innere Stimme wieder zu hören und zu spüren, wann dir etwas zu viel wird, musst du dich entgegen deiner Konditionierung dazu überwinden und dich langfristig dazu verpflichten, auf deine Stimme auch zu hören. Wir müssen uns dazu durchringen, unsere angeborenen Stimme, die uns und unseren Körper schützen und uns vor Schädlichem bewahren und warnen möchte, den Vorrang zu geben vor unserer zweiten, anerzogenen Stimme, die uns sagt, so kannst du das aber nicht abgeben. Was sollen denn die anderen denken? Es ist ja nicht mehr lang, reiß dich zusammen. Da musst du jetzt eben durch. Wie sieht das denn sonst aus? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und so weiter und so fort. Wir können unserer anerzogenen Stimme immer nur so lange folgen, bis sich unsere innere Stimme zu Wort meldet. Dann jedoch ist sie es, auf die wir hören und der wir nachgeben sollten. Das hat natürlich gewisse Konsequenzen. Unsere Wohnung wird vielleicht an manchen Tagen nicht mehr ganz so sauber und unsere Arbeitsleistung nicht mehr ganz so perfekt sein. Wir werden vor dem Chef nicht mehr ganz so glänzend dastehen oder könnten sogar feststellen, dass unser Job gar nicht das Richtige für uns ist. Wir werden es vielleicht in manchen Jahren nicht schaffen, unseren Kindern die Geburtstagstorte selbst zu backen und das Auto wird womöglich auch einmal für einige Wochen schmutzig herumgefahren, bis wir dazu kommen, es in die Waschanlage zu fahren. Wir werden vielleicht nicht mehr jeden Tag gut gelaunt auftreten und auf andere vielleicht an manchen Tagen nicht mehr ganz so sympathisch wirken, werden vielleicht nicht mehr ganz so viel Bewunderung oder Komplimente oder auch Anerkennung bekommen. Aber erstens sind die Konsequenzen in der Realität meist viel kleiner, als wir uns das ausgemalt haben, und zweitens ist der Preis, den wir für unsere Perfektion oder vielmehr unseren Wunsch nach Perfektion bezahlen, schlicht und einfach zu hoch. Verzichten wir auf Perfektionismus und nehmen die Nachteile daraus in Kauf, aber gewinnen wir dafür unsere innere Balance, unsere Ausgeglichenheit und Zufriedenheit und unsere Gesundheit und langfristige Leistungsfähigkeit wieder zurück. Solltest du es nicht schaffen, dich über deine anerzogene Stimme hinwegzusetzen und das Gefühl haben, ihr nicht widerstehen und nach kurzem inneren Ringen doch nachgeben zu müssen, dann solltest du dir überlegen, einmal herauszufinden, woran das liegen könnte. Ein guter Therapeut kann dir dabei helfen. Wenn das bei dir der Fall ist, dann hast du wahrscheinlich Angst davor, dass etwas Schlimmes passieren könnte, dass du zum Beispiel die Kontrolle verlieren und fallen oder dass du von anderen abgelehnt und ausgeschlossen werden könntest, wenn du es dir erlaubst, deine anerzogene Stimme zu übergehen. Und um das zu verhindern, übergehst du stattdessen lieber deine eigenen Kraftgrenzen. Vielleicht hast du auch früher bereits erleben müssen, dass es schlimme Konsequenzen für dich hatte, die anerzogene und in der Kindheit noch von außen kommende Stimme nicht zu befolgen. Du solltest in jedem Fall in deinem eigenen Interesse lernen, dich von dieser anerzogenen Stimme unabhängig zu machen und dich in eine Situation bringen, in der du immer selbst entscheiden kannst, ob und bis zu welchem Punkt du der anerzogenen Stimme folgen möchtest und ab wann nicht mehr. Neben unserer Gewohnheit hat die Frage, ob wir aufhören, wenn unsere Grenze erreicht ist, oder ob wir trotzdem weitermachen, auch damit zu tun, wie wichtig wir uns selbst nehmen. Wir sollten uns darüber bewusst sein, dass wir selbst für uns das Wichtigste sind, das wir haben. Dass wir in unserem eigenen, aber auch im Interesse unserer Kinder und Familien dafür sorgen müssen, dass es uns gut geht. Kein anderer kann das im Alltag für uns tun. Wir müssen uns wichtig genug nehmen, um unsere Grenzen stets zu spüren und zu beachten, müssen uns im Zweifel den Vorrang vor äußeren Notwendigkeiten geben und lernen, unsere Bedürfnisse bei anderen durchzusetzen. Wir müssen uns selbst Priorität geben. Grundsätzlich kann es helfen, dir in deiner Auszeit eine kleine Liste anzufertigen mit den Einwänden und Befürchtungen, die du hast, für den Fall, dass du dir erlaubst, einfach auf dich zu hören und deiner angeborenen Stimme zu folgen, dich ab einem gewissen Punkt dir selbst zuzuwenden, die Außenwelt auszublenden und dich vorübergehend ausschließlich um dich zu kümmern. Teste es anschließend einfach einmal in der Praxis aus und kümmere dich in Situationen, zu denen du Befürchtungen notiert hast, trotzdem um dich. Und dann warte ab, was passiert. Meist ist es gar nicht so schlimm, wie du vorerst dachtest. Kapitel 2. Befreie dich von äußeren Stressfaktoren. Setze Prioritäten und tue das, was wirklich wichtig ist. Für die Zeit nach dem Ende deiner Auszeit wirst du nicht umhinkommen zu lernen, den von der Außenwelt sowie auch aus dir selbst auf dich einwirkenden Stress in seinen verschiedensten Formen zu reduzieren. Du musst dich dazu entscheiden, dich selbst in Zukunft weniger Stress auszusetzen. Beginnen wir mit dem Stress, den die Außenwelt, dein Alltag, deine Verpflichtungen, deine Umgebung und deine Mitmenschen auf dich ausüben und schauen uns in diesem Bereich zunächst einmal den Stress an, dem du dich aussetzt, weil du einfach zu viel tust. Sicher gibt es immer einmal Phasen, in denen viel zu tun ist und sich das nicht vermeiden lässt, und das ist auch in Ordnung. Du solltest jedoch immer darauf achten, dass diese Phasen zeitlich begrenzte Ausnahmen sind, die du am besten mit einer kleinen Ausruhphase oder einer Mini-Auszeit wie einem schönen Erholungswochenende oder ähnlichem beendest, wenn das möglich ist. Die Regel sollte sein, dass du deine verschiedenen Aktivitäten im beruflichen und privaten Bereich entschlackst und auf das Wesentliche konzentriert hältst. Dazu musst du dir einmal bewusst machen, was du eigentlich in einer Woche alles so tust, was davon dich besonders anstrengt und was davon dir wirklich wichtig ist und am Herzen liegt. Mache dir bewusst, was dir in deinem Leben wirklich am Herzen liegt, und entscheide dich dafür, deine Aktivitäten auf die Dinge zu begrenzen, die in deinem Leben echte Bedeutung haben, und die nicht wichtigen Aktivitäten einfach auszusortieren. Natürlich ändert sich kontinuierlich, was für dich wirklich Bedeutung hat, sodass du dir darüber regelmäßig Gedanken machen solltest. Neben der Wichtigkeit, weniger Dinge zu tun, ist es ebenfalls ratsam, dass du die Dinge, die du tust, möglichst effizient, also direkt zielführend und auch hier wieder auf das Wesentliche konzentriert tust. Wenn wir etwas tun wollen, lassen wir uns häufig ablenken, verheddern uns, grübeln zu lange, gestalten Dinge aus mangelnder Erfahrung umständlicher als nötig, womit wir uns mehr Arbeit machen. Oder wir erledigen Arbeiten für andere mit, weil sie diese so geschickt an uns delegieren, dass es uns oft erst im Nachhinein auffällt. Wenn es darum geht, dich selbst zu schonen, solltest du daher stets die folgenden 3 Punkte beachten. Erstens, mach dir im beruflichen und privaten Bereich bei jeder Kooperation mit anderen im Voraus klar, was dabei deine und was die Aufgabe des anderen ist, für welche Leistungen du bezahlt hast oder bezahlt wirst, und schärfe dein Urteilsvermögen, das zu erkennen und klarer zu sehen. Das ist Übungssache und jeder kann lernen, das zu erkennen. Nimm dir vor, nur dann bewusst etwas für jemand anderen zu tun, wenn du das möchtest, und ansonsten nur deinen Teil zu erfüllen. Fordere ein, was der andere zu leisten hat, und kooperiere kein zweites Mal mit Menschen, bei denen du für dein Recht erst kämpfen musst. Natürlich heißt das nicht, dass du anderen Menschen nicht helfen kannst oder sie unterstützen solltest. Aber du entscheidest, wann und für wen du das tust, und niemand darf deine Mühe als selbstverständlich ansehen, auch und ganz besonders nicht du selbst. Zweitens, wenn du alleine an etwas arbeitest, egal ob es sich um ein größeres oder ein kleineres Projekt oder nur eine einzelne Aktivität handelt, mache dir ebenfalls bereits im Voraus klar, was du damit erreichen willst, und konzentriere dich dann auf die nötigen Schritte, die du tun musst, um das Gewünschte zu erreichen. Plane das gesamte Vorhaben im Voraus und bündle Aktivitäten, die gut zusammenpassen und sich gut zusammen oder am Stück erledigen lassen. So musst du dich nicht mehrfach an die gleiche Sache setzen und dich von neuem hineindenken, sondern kannst die Aufgaben sinnvoll aufeinander abstimmen und verteilen und sie effizient erledigen. Verzichte dabei auf alles, was nicht unbedingt notwendig ist, und bleibe konzentriert auf das, was du tust, während du es tust, um das, was dabei wesentlich ist, nicht aus den Augen zu verlieren. Drittens, mache es dir einfach und übernimm bei deinen Aktivitäten die Erfahrungen und Vorleistungen von anderen, die bereits bestehen und die dir frei zugänglich sind. So vermeidest du, alles selbst zu machen oder das Rad neu zu erfinden. Du kannst immer jemanden mit Erfahrung, der effizient arbeitet, fragen oder im Internet googeln, um zu erfahren, wie du am besten bei deiner Aufgabe vorgehen kannst. Konzentriere dich also ab sofort auf die Dinge, die eine wirkliche Bedeutung für dich oder deinen Job haben, und tue sie auf eine Weise, die dir bei gleichem Ergebnis möglichst wenig Arbeit und damit Stress bringt. Reizüberflutung und Hektik meiden. In unserem Alltag sind wir, ganz besonders wenn wir in größeren Städten leben und arbeiten, einer ständigen Überflutung von Reizen, insbesondere in Form von Lärm und Geräuschen, von Lichtern, aber auch von Abgasen und visuellen Eindrücken ausgesetzt. Obgleich wir uns mit den Jahren so sehr daran gewöhnen, dass uns diese Reize oft gar nicht mehr auffallen, wird eine solche Reizüberflutung selbst den entspanntesten Menschen nach einiger Zeit belasten. Es ist daher wichtig, dass du erstens deinen Alltag ein klein wenig umgestaltest, um die Reize, denen du ausgesetzt bist, ein Stück weit zu minimieren, und dass du dich zweitens ganz bewusst und in regelmäßigen Abständen aus der Stadt oder dem Reizumfeld zurückziehst an einen Ort, an dem du dich ganz und gar erholen kannst. Schaffe dir in deiner Wohnung ein ruhiges Zimmer, in das du dich täglich für eine kurze Zeit zurückziehen und dich entspannen kannst, falls nötig mit Ohrstöpseln. Langfristig solltest du in deiner Wohnung aber doch mindestens einen ruhigen Raum haben, in dem du auch in Ruhe schlafen kannst. Lasse deinen Fernseher oder dein Radio nicht nebenbei laufen, sondern nur dann, wenn du wirklich hinhörst, und begrenze die Zeit vor dem Fernseher auf einige bewusst genossene Momente am Tag oder in der Woche. Genieße deine tägliche oder wöchentliche Lieblingssendung und schalte anschließend und ganz besonders während des Essens den Fernseher aus. Nutze deine Mittagspause für Einkäufe, um überfüllte Innenstadtmeilen an Samstagen zu meiden. Lasse dir dein Essen nach Hause liefern, anstatt dich nach Feierabend im vollen Supermarkt in die Schlange zu stellen. Fahre regelmäßig oder immer einmal wieder eine ruhigere und freiere Strecke zur Arbeit, auch wenn sie womöglich etwas länger ist, und vermeide es, zu Stauzeiten im Auto zu sitzen, wenn du es einrichten kannst. Einen regelmäßigen Rückzug aus der Überreizungsflut kannst du durch einen Spaziergang in unberührter Natur, einen Tag am See, ein Wochenende in einem vollkommen ruhigen, abgelegenen und kaum gebuchten Hotel oder auch durch einen Nachtspaziergang mit deinem Hund in einem ruhigen Wald oder Feld machen. Hauptsache, du begibst dich in eine Umgebung, in der es ruhig ist und du keinen weiteren Reizen ausgesetzt bist, sodass dein Körper und deine Sinnesorgane sich erholen und dein Gehirn die vielen durch die Reize erhaltenen Informationen einmal verarbeiten kann. Sei erreichbar, wann es dir passt. Wir müssen auch nicht ständig erreichbar sein. Handys und Smartphones haben nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Erwartung mit sich gebracht, dass wir jederzeit für jeden zugänglich sein, sowie jederzeit unsere E-Mails lesen und beantworten können und auch sollen. Egal, womit wir gerade beschäftigt sind, wenn das Telefon klingelt, wenn wir eine Nachricht erhalten oder auch eine E-Mail, dann unterbrechen wir unsere Tätigkeit, um aus Neugierde oder aus Pflichtbewusstsein die Nachricht zu lesen oder entgegenzunehmen. Das sollten wir ändern. Lese und bearbeite deine E-Mails sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich gebündelt, nur wenige Male am Tag. Es sollte reichen, wenn du in deinem privaten und beruflichen E-Mail-Account 2 bis 3 Mal am Tag hineinschaust und E-Mails dann in einem bestimmten Zeitfenster beantwortest. Für deine privaten Mails genügt es meistens, sie nur einmal am Tag zu beantworten. Entscheide selbst, wann du dir dafür die Zeit nehmen willst. Wer dir schreibt, muss sich bis dahin auf deine Antwort gedulden. Stelle außerdem dein E-Mail-Postfach so ein, dass du nicht benachrichtigt wirst, wenn du eine neue E-Mail bekommst. Das ist wichtig, denn fast immer erliegen wir der Neugier, in die neu erhaltene Mail, wenn wir benachrichtigt werden, einmal kurz hineinzuschauen. Und ebenso oft machen wir uns dann auch doch gleich an die Beantwortung. Auch Anrufe solltest du sowohl im Büro als auch privat nur dann entgegennehmen, wenn es dir passt. Natürlich gibt es Ausnahmen und Personen, für die du immer erreichbar sein solltest, wie zum Beispiel deine Kinder oder während der Arbeitszeit dein Chef. Alle anderen aber müssen, falls du gerade mit etwas Wichtigerem beschäftigt bist, je nach Dringlichkeit und nach deinem Beschäftigungsgrad ein paar Minuten bis ein paar Stunden darauf warten, bis du sie zurückrufst. In der Regel sehen wir ja, wer uns anruft und können uns bereits denken, wie dringend der Anruf ist. Wir müssen uns keine Sorgen machen, in Notfällen nicht erreichbar zu sein, denn in einem echten Notfall wird der Anrufer mehr als nur einmal anrufen und wir können dann immer noch abheben. Lasse dich weder zu Hause noch im Büro durch Telefonanrufe aus deiner aktuellen Tätigkeit reißen, sondern rufe die Person dann zurück, wenn du deine Tätigkeit beendest und du Zeit und einen freien Kopf für sie hast. Die Kernaussage dieses Kapitels lautet: Lege selbst den Zeitpunkt fest, an dem du zu einer Kommunikation, mündlich oder schriftlich, mit anderen bereit bist. Und zwar so, dass es dir passend und angenehm ist oder zumindest nicht völlig ungelegen kommt. Unterbreche auf keinen Fall regelmäßig deine Tätigkeiten für Kommunikationsanfragen von anderen.